SR2 Kulturradio. Diskurs.
Nora Bosson gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Publizistinnen und Autorinnen. Sie schreibt Romane, Sachbücher, Essays und Lyrik. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts bis hin zur unmittelbaren Gegenwart spielt eine wichtige Rolle in ihrem Werk. Dabei interessiert sich Nora Bosson besonders für die Machtmechanismen des Faschismus und des Nationalsozialismus und wie menschenverachtendes Gedankengut in den Nachkriegsgesellschaften nachwirkt. Wie wird aus einer jungen, intelligenten Frau die höchste Repräsentantin des Nazi-Regimes? Und wie wirkt Magda Goeppels Selbstverständnis als deutsche Mutter nach? Nora Bossons aktuelles Buch heißt Reichskanzlerplatz und SR2-Redakteurin Barbara Renno hat sich mit Nora Bosson zum Kulturgespräch getroffen.
Nora Bosson, Sie sitzen in einem Studio der RBB-Kollegen und Kolleginnen im Haus des Rundfunks in Berlin in der Nähe des Funkturmes und in der Nähe des Theodor-Heuss-Platzes, der zweimal in seiner über 100-jährigen Geschichte Reichskanzlerplatz hieß. Jetzt haben Sie den Namen des Platzes zum Titel Ihres neuen Romans erkoren. Vielleicht nehmen Sie uns mal mit in diese Umgebung und verorten uns so ein bisschen jetzt im Sommer 2024. Wie sieht's denn da aus?
Ja, also der Reichskanzlerplatz ist jetzt, der heißt ja mittlerweile Theodor-Heuss-Platz, nicht mehr das Prunkstück der Berliner Plätze. Es fährt halt ein Autokreisel drum. Was aber nach wie vor natürlich so ist, ist das Haus des Rundfunks, in dem ich gerade sitze, unmittelbar daran angrenzt. Das Haus des Rundfunks, wir hatten gerade 80 Jahre, 20. Juli, war auch beim 20. Juli oder bei all dem, was auf den gescheiterten Attentatsversuch folgte, wahnsinnig wichtig. Denn hätten die Attentäter es geschafft, also die Verschwörer es geschafft, um Stauffenberg das Haus des Rundfunks wirklich zu besetzen und zu halten, dann wäre womöglich dieser Putschversuch geglückt oder hätte glücken können. Ich will nur sagen, das ist ein Haus, in dem hat Hitler geredet, in dem hat Goebbels geredet, in dem sehr viel auch düsterste deutsche Geschichte passiert ist und in dem eben am 20. Juli auch ein entscheidender Moment der deutschen Geschichte war. Und der Reichskanzlerplatz selbst, also der jetzige Theodor-Heuss-Platz, ist bis heute sehr gutbürgerlich. Wir sind hier im Westend. Der Großunternehmer Günther Quandt hatte hier eine Villa und seine Frau Magda Quandt, die sich dann von ihm scheiden ließ, hat ihre erste eigene Wohnung hier bezogen. Da hat sie auch ihren dann zukünftigen Ehemann Josef Goebbels mit der gehobenen Gesellschaft zusammengebracht und Salons gegeben. Und ja, hier hat sie, kann man sagen, auch ihre erste politische Rolle erfüllt. Und Magda Quandt wurde dann wenig später Magda Goebbels, als die wir sie heute kennen.
Jetzt muss man, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, natürlich sagen, dass der Platz zwischen 1933 und 1947, immerhin bis zwei Jahre nach Ende des Krieges, Adolf-Hitler-Platz hieß. Also da kommt noch so eine Zeitebene sozusagen dazu. Ihr Roman Reichskanzlerplatz spielt in den Jahren 1919 bis 1943. Was war denn ausschlaggebend für den Titel und dass Sie sozusagen auch nicht zwei Namen genannt haben? Ich meine, gut, Adolf Hitlerplatz hätte man kaum draufschreiben können, obwohl es natürlich eine historisch richtige Bezeichnung gewesen wäre. Hätte man kaum auf den Titel schreiben können.
Ja, das hätte auch nicht funktioniert als Titel. Reichskanzler, das ist zum einen natürlich viel mehr fasst als die Zeit unter Adolf Hitler. Es zeigt eben wirklich die Zeit der Weimarer Republik. Da waren mehrere Reichskanzler, aber viele haben, wenn sie das Wort hören, Hitler vor Augen, weil er war auch Reichskanzler, er war dann der Diktator in Deutschland. Aber diese Assoziation mit Hitler ist bei diesem Wort schon relativ stark. Also an seine Vorgänger denken weniger Leute, aber es ist ein Name, also auch gerade Platz, das kann man ja auch metaphorisch sehen. Es ist der Platzhalter für etwas, der dann mit Adolf Hitler ab 33 besetzt wurde. Und der Roman zeigt eigentlich schon dieses Aufblühen einer jungen Demokratie in der Weimarer Zeit, die Chancen, die dieses Land hätte haben können, auch die Verzweiflung. Also das war jetzt ja ökonomisch nicht gerade eine durchgehend florierende Zeit. Es war eine vom Weltkrieg sehr zerstörte Zeit. Vor allem die Menschen waren natürlich vom Krieg zerstört. Väter fehlten. Väter kamen versehrt aus dem Krieg zurück. Sehr viele Menschen waren traumatisiert. Die politischen Akteure haben den Krieg, auch die Niederlage, für alle möglichen Mythen und auch Verschwörungstheorien hin und her gewälzt. Eine wirkliche Aufarbeitung dessen, was da wirklich passiert ist, gab es eigentlich kaum. Also ich zeige so ein bisschen, oder zumindest hoffe ich zu zeigen, diese beiden Strebungen, die diese Zeit hat. Wirklich dieses Aufatmen, dieses auch Aufleben einer neuen Zeit, einer neuen Hoffnung, auch einer neuen Freiheit. Und das hochgradig Versehrte, was diese Zeit mit sich brachte. Und dann geht es natürlich weiter in die NS-Zeit hinein, wo dann alles Stück für Stück, aber mit großen Stücken und mit sehr brutalen Schritten immer düsterer wird. Und der Reichskanzlerplatz, bereits kurz nachdem Hitler Reichskanzler wurde, Adolf-Hitler-Platz genannt wurde. Also es würde heutzutage, glaube ich, niemandem einfallen, vielleicht irgendwie irgendeine kleine Gasse im Geburtsort von Olaf Scholz. Aber es würde niemandem einfallen, jetzt nach ein paar Jahren Olaf Scholz als Bundeskanzler.
Aber auch Frank-Walter Steinmeier wäre kein Namensgeber.
Nee. Also ich glaube, heute hat man den Anschein, müssen die Leute auch erstmal ein paar Jahre tot sein und dann guckt man nochmal auf die Zeit zurück, ob das alles super war und ob man dann wirklich den Platz so nennen will. Und das zeigt aber natürlich das, was die Nazis damals wollten. Sie wollten sofort Fakten schaffen, sie wollten sofort es zementieren in diesen Platz. Es ist der Adolf-Hitler-Platz. Adolf Hitler ist der Reichskanzler des Tausendjährigen Reichs und so weiter. Also das zeigt ja diese Gewalt und auch diese Geschichtsbildung, die die Nationalsozialisten damals vorantreiben wollten.
Ja, und sollte ins Tausendjährige Reich weit nach vorne reichen. Denn dieser Platz war ja stadtplanerisch gesehen, sollte das ja ein wichtiger Punkt werden in diesen Gedanken und wirklich Umbauplänen für Berlin. Germania sollte da entstehen. Und da sollte dieser Platz auch zwar keine Zentrale, aber an den Außenrändern so eine Art Markierung sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, das waren größenwahnsinnige Pläne, die ja zum Teil umgesetzt wurden, zum Teil dann doch aufgrund des Krieges gescheitert sind. Wir haben das, wenn wir uns Rom anschauen, die Via della Conciliazione, die so wunderbar auf den Petersplatz führt. Das ist auch eigentlich eine Straße, die es vor Mussolini gar nicht gab, also vor dem Faschismus, und die dann in dieses eng verknäulte Altstadtgewirr von diesen kleinen Gässchen so reingehauen wurde, damit Mussolini so eine Aufmarschstraße hat. Und so einige andere Gebäude, die eindeutig dieser faschistischen Bauweise entsprechen, findet man in Rom, zeigen sich da. Und hier in Deutschland, ja, es bleibt dann letztlich vom Reichskanzlerplatz, vom Adolf-Hitler-Platz ein Kreisverkehr, der heute eher ein bisschen verbaut aussieht. Es ist auch ganz gut, dass das so gekommen ist.
Es gibt ja nicht nur einen Platzhalter, also das haben Sie ja eben anschaulich erklärt, dass dieser Titel auch als Platzhalter dient. Sie haben sich ja noch eine Hauptfigur erkoren, die ja auch so etwas wie ein Platzhalter ist. Denn im Mittelpunkt Ihres aktuellen Buches steht ein junger Mann, aus dessen Perspektive Sie ganz konsequent erzählen. Hans heißt er. Der ist heimlich verliebt in seinen Schulfreund Helmut Quandt aus eben jener industriellen Familie und auf eine seltsame Art und Weise angezogen von dessen Stiefmutter Magda, der späteren Frau Goebbels. Was war denn so für Sie aus Ihrer Arbeit heraus ein auslösendes Moment, so tief in die Historie einzusteigen?
Also mich interessieren ja ohnehin historische Stoffe, gerade des 20. Jahrhunderts. Ich habe einen Roman über Antonio Gramsci geschrieben, einen italienischen Marxisten, der ungefähr in dieser Zeit gelebt und gewirkt hat. Und dann Webers Protokoll, ein Roman, der auch in den 40er Jahren, der auch in Reichskanzlerplatz antönt. Herr Weber hat einen Cameo-Auftritt und darf noch einmal in diesem Roman auftreten, der in den 40er und 50er Jahren spielt, in Mailand und Rom und Bonn. Also die Kontinuität des Auswärtigen Dienstes zeigt. Und jetzt bin ich eben nochmal in diese Zeit zurückgegangen mit der Person Magda Goebbels im Zentrum und Hans Kesselbach als der Protagonist, der es auch sogar aus Ich-Perspektive erzählt. Ich habe jetzt 2 Jahre aus seiner Perspektive gesprochen und erzählt. Und es waren 2 Romanideen, die so nebeneinander in meinem Kopf entstanden sind. Und die waren erstmal personengeleitet. Hans Kesselbach als Person, als Figur, den gab es irgendwann in meinem Leben. Und ich wusste, dass der nicht so schnell von meiner Seite weichen wird. Und dann gab es die Idee, also einen Roman wirklich über Magda Goebbels zu schreiben. Und ganz bestimmt werde ich nicht aus der Perspektive von Magda Goebbels erzählen. Denn erstens kann man mich danach wahrscheinlich in eine geschlossene Anstalt einweisen. Zweitens weiß ich auch gar nicht, ob das wirklich jemand lesen möchte. Drittens ist sie eine so historisch belegte Person, dass ich letztlich sogar mit ihrer Stimmfarbe hätte schreiben müssen. Und das will man auch nicht lesen. Und mit ihrer Ideologie. Und da braucht man, ich habe sie im Roman nicht beschönigt, aber ich habe natürlich eine Distanz, wenn ich aus der Sicht eines anderen erzähle. Und dass diese beiden Figuren sich trafen und dann sogar in diesem Roman sehr eng zueinander finden, das passierte während der Recherche in der Biografie von Magda Goebbels, die tatsächlich in dieser Zeit mit Günter Quandt einen Liebhaber hatte. Das war ein junger Mann, der etwas jünger war als sie. Und sie selbst war noch sehr, sehr jung. Also sie war Anfang 20, als sie schon die Stiefmutter von den beiden Quandt-Kindern war, die selbst gerade, war noch nicht ganz in der Pubertät, aber sie waren nur 8 Jahre auseinander, der ältere Quandt-Sohn und sie. Das ist ja, wenn man dann 20 und 28, das ist ja gar nicht mehr so ein großer Altersunterschied. Und in dieser Zeit, also in den 20er Jahren, sie ist unglücklich in ihrem goldenen Käfig bei der reichen Familie Quandt, beginnt sie eine Affäre mit einem Studenten der Rechtswissenschaft, über den tatsächlich wenig belegt ist. Es kursieren unterschiedliche Namen, die er gehabt haben kann. Und ja, abgesehen davon, dass er eben etwas jünger war als sie und wohl Student war, ist wenig eindeutig belegt. Und das war für mich der Punkt, wo ich dachte, das scheint mir mein Hans Kesselbach zu sein. Und das scheint mir vor allem die Perspektive zu sein, die sehr, sehr nah an diese Frau rankommt, über die wir manches zu wissen meinen und doch sehr vieles für uns schwer greifbar ist, wie sie zu dieser Person werden konnte. Und in einer Zeit ihr sehr nahe zu sein, als sie noch nicht politisch fanatisiert und radikalisiert ist. Es ist sicherlich schon vieles in ihr angelegt, aber sie ist noch nicht die Nationalsozialistin, an die wir heute mit Schrecken denken. Und gleichzeitig, sie wird ihm nicht aus dem Kopf gehen. Wie sollte er durch die 30er Jahre kommen, ohne die erste Frau des Dritten Reiches immer wieder zu erinnern, die eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt hat. Und ich musste aber auch ihn nicht zu jemandem machen, der dann 1939 ganz dicht an ihrer Seite steht und feuriger Nationalsozialist ist. Das heißt, ich konnte da ein bisschen Distanz einbauen, was, glaube ich, zum einen mir und meinem Wohlbefinden sehr zugute gekommen ist. Aber ich glaube auch, die Geschichte wirklich interessanter macht. Magda Goebbels vielschichtiger macht, genügend Freiraum für Leserinnen und Leser lässt, sich selbst zu fragen, ja, was war das eigentlich für eine Person? Und wie viel von ihr lebt heute noch in unserem Denken weiter? Wie viel davon finden wir vielleicht doch verschüttet ein bisschen in unserer Gesellschaft, aber auch in uns selbst wieder?
Sie haben ja noch eine Distanzierungsmöglichkeit eingebaut. In Ihrem Roman ist dieser Hans Kesselbach offen für die Liebe zu Männern. Und vielleicht ist das wirklich für ihn mehr Liebe als das Verhältnis zu dieser verheirateten Frau. Das ist ja noch so eine Distanzierungsmöglichkeit, weil man sich da natürlich auch ständig fragt, was will er eigentlich von ihr?
Ja, ganz genau. Er ist nicht nur Männern gegenüber offen, sondern man muss ganz klar sagen, er liebt. Und einmal tut er das sehr, sehr groß in seinem Leben. Und er ist sehr, sehr in Helmut Quandt verliebt, den Stiefsohn von Magda Quandt damals noch. Und es ist aber auch klar, in der damaligen Zeit, in seinem Alter, in seiner gesellschaftlichen Klasse, ist das absolut indiskutabel. Und er versteht es am Anfang auch gar nicht, was das ist. Es ist ja nicht irgendwie wie heute, wo man dann, wenn man als Frau sich plötzlich zu Frauen hingezogen fühlt, dann kommt man vielleicht auf die, vielleicht bin ich lesbisch oder umgekehrt, wenn Männer sich zu Männern hingezogen fühlen. Aber in einer Gesellschaft,
man kann das, es früher benennen.
Genau, sozusagen. Genau. Und man findet dann auch vielleicht Menschen, die das eben so leben und vielleicht auch ihre Schwierigkeiten damit haben. Aber das ist natürlich für einen Jungen, der Anfang der 20er Jahre lebt, nicht gegeben. Und ja, also er ist damit konfrontiert, dass er unsterblich in diesen Klassenkameraden verliebt ist, aber er wagt sich einmal vor und es endet ganz katastrophal für ihn und er zieht sich dann ganz in sich zurück und fühlt sich einfach falsch in dieser Welt. Und ich glaube, das ist etwas, was in dieser Weise, wie in den 20er Jahren sicherlich heute nicht mehr, aber was, glaube ich, Menschen, die irgendwie anders lieben, als es uns in Hollywood-Romanzen vorgezeigt wird, empfinden. Und das ist etwas ganz Trauriges und Tragisches. Also nicht zu den eigenen Gefühlen stehen dürfen und sie als etwas Unlauteres ablehnen und sich selbst verurteilen müssen. Das ist ja unglaublich, unglaublich traurig, weil in dem, wie wir lieben, sind wir ja vielleicht am meisten wir selbst. Und das ist eine Phase, die er in seiner Pubertät durchmacht. Man kann so viel auch sagen, Berlin der 20er Jahre hat auch noch eine andere Seite, was das angeht. Das wird er dann etwas später erleben. Also es gibt auch das wilde und durchaus liberale
Babylon-Berlin,
die Nachtclubs, die sehr offen sind. Da wird er sich auch später ausleben. Also wir haben beide Seiten. Aber trotzdem ist es etwas, was er auch natürlich verbergen muss. Also jenseits dieser, oder Berlin-Tiergarten, also da gibt es einige Möglichkeiten für ihn. Aber es ist etwas, was er so im Alltag trotzdem verbergen muss. Und diese Liebesbeziehung, oder diese zumindest Affäre, Liebesbeziehung ist vielleicht wirklich zu viel gesagt, die er zu Magda Quandt beginnt, nährt sich aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen wirklich diesen Wunsch zu verbergen, was er ist, also homosexuell, und sich den Anschein zu geben, er sei ein ganz normaler heterosexueller Mann. Jetzt hat er eine Affäre, das ist nicht ehrlich, es ist nicht sozusagen über jeden Verdacht erhaben, aber es ist doch sozusagen der damaligen Gesellschaft gegenüber eher legitim und das darf eher rauskommen als seine eigentliche Homosexualität. Und dann ist es auch tatsächlich, sie ist dann für ihn die Stellvertreterin, denn er weiß, an Helmut Quandt konnte er nie rankommen, also den, den er wirklich liebte, dem konnte er nie so nah sein, wie er ihm sein wollte. Und Helmut Quandt selbst verliebt sich irgendwann in Magda, in seine Stiefmutter. Und sozusagen ist es über Bande spielen. Also es sind unterschiedliche Lieben, die nicht sein dürfen und die sich dann jeweils die Stellvertreter suchen. Und diese Affäre mit Magda ist für ihn die größte Nähe, die er zu dem geliebten Helmut haben und aufbauen kann. Und ich glaube, allein die Geschichte bis dahin hätte schon viel Tragik gehabt, ohne zu wissen, was dann natürlich alles noch folgt. Denn dann erst etwas später wird Magda Quandt zu der Magda Goebbels. Sie wird Josef Goebbels kennenlernen, sie wird sich in den verlieben, sie wird ihm folgen, sie wird eine fanatische Nationalsozialistin werden und all das. Ich glaube, dann kennen viele auch Teile ihrer Geschichte. Also sie wird die Vorzeigemutter des Dritten Reichs. Die deutsche Mutter. Mhm. Sie hat 7 Kinder, 6 davon mit Josef Goebbels. Dann passt sie ja phänotypisch auch genau rein. Also blond und dann einen eisblauen Blick. Sie ist eine tatsächlich schöne Frau. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und sie hat eine große Anziehung. Unterschiedlichste Männer, aber vor allem sehr, sehr mächtige Männer und sehr, sehr kluge Männer fühlen sich zu ihr hingezogen. Und ich glaube, so wie ich sie lese und so wie ich ihre Begegnungen und Beziehungen verstanden habe, sie muss diesen Menschen sehr viel Raum gegeben haben. Sie muss diese Männer so wiedergespiegelt haben, wie diese Männer sich gern sehen wollten. Denen hätte es nicht gereicht, einfach nur eine ihnen intellektuell total unterlegene Frau, die sie anhimmelt, an ihrer Seite zu haben. Die wollten schon von einer sehr klugen Frau angehimmelt werden, aber eben auch angehimmelt werden. Und sie hatte eben beides, sich auf der einen Seite sehr zu unterwerfen, aber dann doch in gewisser Weise schon auch manchen starker Charakter zu sein. Auch in ihrer Boshaftigkeit natürlich, ein zerstörerisch starker Charakter.
Also diese ganze Geschichte ist ja auch die eines selbst gewählten und durchgeboxten Aufstiegs, die Geschichte der Magda Goebbels. Das ist für sie, die ja sehr akribisch und ausführlich recherchiert für ihre Werke, seien es jetzt Romane oder Essays oder Sachbücher. Also ich denke an Rotlicht zum Beispiel, wo sie wirklich in die, sagen wir mal, in die Keller des Gewerbes getaucht sind, jetzt so im bildlichen Sinne.
Das war aber auch tatsächlich so,
ja genau. Dann Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wo sie einen Roman über eine Familiendynastie geschrieben haben, auch industriellen Familie. Mhm. Webers Protokoll haben sie schon angedeutet oder auch ihre politischen Essays. Also Recherche ist für sie ja etwas ganz Wichtiges. War das auch ein besonderer Reiz und natürlich auch eine besondere Herausforderung, dass die Faktenlage so knapp und kurz war, wie ich sie jetzt eben angerissen habe?
Ja, naja, es gibt schon noch ein bisschen mehr. Sie hat zum Beispiel hat sie sehr viel Korrespondenzen geführt. Also sie hat mit der Frau von Gerhard Hauptmann korrespondiert und sie hat ja wirklich die Rolle der First Lady ausgeführt. Natürlich hätte es sozusagen theoretisch die Gattin von Hitler wäre dieser Rolle zugekommen, dadurch, dass er aber ja nun eigentlich bis kurz vorm Ende sich nicht gezeigt hat an der Seite einer Frau, kam es eben Magda Goebbels zu und das war nicht zufällig. Das war genauso geplant und das war genauso auch anvisiert. Hitler hat auch ihre Ehe mit Josef Goebbels sehr protegiert. Er war auch Trauzeuge. Also es gibt schon noch ein bisschen mehr, dann natürlich noch die Aufzeichnung ihres Mannes, der ja Tagebuch geführt hat. Die sind allerdings ein bisschen dürftig, weil man muss über Josef Goebbels eins sagen, er war ein miserabler Schriftsteller und diese Figuren haben überhaupt keine Tiefenschärfe. Also Magda ist entweder lieb und gut mit diesen zwei Worten oder sie ist böse und kalt. Mehr als das fällt ihm auch nicht ein und es gibt keine Grautöne dazwischen, wenn sie sich gerade wieder gestritten haben, weil Josef Goebbels seine zigste Affäre da mit nach Schwanenwerder geschleppt hat, dann ist sie wieder böse und grausam oder böse und kalt. Und wenn dann Magda ihm wieder sagt, wie toll er ist, dann ist sie gut und lieb, ach meine Gute, ach meine Gute. Also ein katastrophal schlechter Schriftsteller, das möchte ich einfach nochmal betonen, weil
ja,
ich glaube...
Ja, und misogyn, wenn man das mal mit heute bekommt.
Also ja, ich glaube, das war der gesamte Nationalsozialismus, war natürlich sehr misogyn. Das Interessante ist, die widersprechen sich auch selbst, denn die Frauen, die sie wirklich interessant fanden, etwa Leni Riefenstahl oder so, das waren ja durchaus dann sicherlich keine Feministinnen im heutigen Sinne und ich möchte auch nicht eine Leni Riefenstahl als mein Vorbild irgendwie im Entferntesten haben, aber es waren durchaus selbstbewusste Frauen, die sich den Raum zu nehmen wussten. Und auch Magda Goebbels selbst hat eigentlich nach außen hin natürlich diesem Ideal entsprochen. Aber wenn man genauer hinsah, sie hat geraucht, sie hat nicht nur getrunken, sondern wirklich gesoffen. Sie hat sich geschminkt, das war in dieser Schönheitsästhetik der Nazis eigentlich auch gar nicht vorgesehen. Das war ja diese deutsche Naturschönheit. Also das war sie eigentlich nicht. Sie war auch eigentlich zu mondän, um genau dem zu entsprechen. Das zeigt sich so ein bisschen, wenn man sich anschaut, wie so ihre ersten Erfahrungen waren. Sie beginnt über Prinz Auwi, dem Sohn des abgesetzten Kaisers und der Prinzessin Reuß, um 100 Ecken auch mit diesem Prinz von Reuß, der gerade hier in Deutschland vor Gericht steht, gerade diesen Umsturz versucht hat. Die führen sie ein in dieses völkische Denken und in so Gesprächskreise, wo das alles da gefeiert wird. Und ihr kommt das ja entgegen, weil sie ja nun wirklich genau diesem Phänotyp entspricht. Und sie versucht dann auch bei den Nationalsozialisten aktiv zu werden in dieser Partei und ist dann in so einem quasi Parteitreffen, aber so einem Ortsvereinstreffen und kommt eher deprimiert zurück. Denn das muss man auch sagen, sie ist zu diesem Zeitpunkt die absolute Oberschicht. Und die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ist eine Arbeiterpartei. Das ist nicht die Partei des Großkapitals, sondern es ist eine Partei, die das Großkapital später für sich zu nutzen wusste, aber eigentlich sehr antikapitalistisch polemisierte. Und da kommt sie bei weitem schlechter weg als bei der Prinzessin Reuß und Prinz Auwi. Und da zeigt sich auch, dass auf einen bestimmten Blick sie da nicht reinpasste. Sie wird wenig später sich dann einfach direkt an Josef Goebbels heften und da ihre Position finden. Aber auch da merkt man, für sie musste es immer die ganz herausragende Rolle sein. Es war nicht einfach nur irgendwer, sondern First Lady war schon das, was sie sein wollte. Und dann, sie war ideologisch überzeugt, sie war eine Fanatikerin. Aber das, was es ihr ermöglicht hat, auch über die Widersprüche in ihrer eigenen Biografie zu der nationalsozialistischen Ideologie hinwegzugehen, da hat sicherlich ihre absolute Geltungssucht geholfen. Also dieser unbedingte Wille, gesehen zu werden und diese herausgehobene Rolle zu haben, das war ein wichtiger Antriebsmotor bei ihr. Und wenn ich jetzt von Widersprüchen spreche, also zwei ganz große Widersprüche sind, dass ihr Stiefvater, zu dem sie offensichtlich ein wirklich gutes und inniges Verhältnis hatte, dass er Jude war und dass sie auch über ihn die jüdische Kultur kennengelernt hat. Sie ist nicht jüdisch konvertiert, aber das war ihr vertraut. Das war nichts, was mit Hass aufgeladen war. Und der zweite Widerspruch ist, dass ihre erste Liebe, Viktor Chaim Alossow, auch ein Jude war, der dann nach Palästina ging und dort Politik machte. Und sie hat in der Zeit, oder zumindest berichten es einige Quellen, tatsächlich überlegt, mit ihm nach Palästina zu gehen und dort im gelobten Land ihr Leben mit ihm an seiner Seite aufzubauen. Und das ist schon wirklich ein irrsinniger Sprung, wie man von dem Punkt dann dazu kommt, die First Lady des Dritten Reichs zu werden, die natürlich durch den Antisemitismus überhaupt sich grundiert hat. Dieses Reich kann man nicht ohne den Antisemitismus denken.
Sie ist ja auch durchaus gebildet. Sie spricht Fremdsprachen, Italienisch, Französisch. Der Hans Kesselbach und ihr Stiefsohn Helmut nennen sie Madame Quandt, obwohl sie damals ja irgendwie noch eher eine Mademoiselle war. Genau. Aber natürlich nicht, weil sie ja verheiratet war mit Helmuts Vater, dem großen Industriemagnaten. Sie hat eine gute Bildung genossen und sie wusste offensichtlich sehr früh, dass ihr das was nutzen könnte. Also sie hat sich ja auch ein bisschen selbst wie so einen Rohdiamanten versucht zu schleifen oder wie man das auch immer benennen möchte. Sie hat ja auch durchaus Begegnungen mit buddhistischen Denkmustern gehabt durch ihren Adoptivvater, glaube ich. Da hat sie ja auch in die Welt des Buddhismus reinschauen können. Der hat sich doch dafür interessiert.
Eigentlich interessant, wenn wir sie, sagen wir mal, 1928 enden lassen, diese Geschichte, oder 1927, dann können wir die Geschichte einer Frau erzählen, die ja absolute Aufstiegswünsche hatte, das ist ihr ja auch geglückt, die sehr gebildet war, die sehr kunstsinnig war. Das berichtete Helmut Quandt aus der damaligen Zeit, beziehungsweise ist dann von anderen weitergegeben worden, dass er sie so bewundert hat, weil sie ihm wirklich den Blick für Kunst und für Literatur öffnet. Also das ist etwas, was ihn ganz, ganz begeistert. Er verliebt sich dann ja auch in sie. Also es ist eine gebildete, eine sensible, eine kunstsinnige Frau.
Gleichzeitig aber auch stilsicher auch.
Stilsicher. Gleichzeitig hat sie aber auch eine emotionale Härte. Also das hat sie damals auch schon. Aber es ist eine Frau, die auf der Suche ist. Und zwar auf der Suche nach etwas wirklich Großem. Eigentlich könnte man ja, sagen wir mal, im Jahr 1925 sagen, sie hat es geschafft. Sie ist die uneheliche Tochter eines Dienstmädchens. Die Mutter hat es auch schon ein bisschen geschafft. Denn anders als viele Frauen in ihrem Schicksal, die sitzengelassene Mutter sind, schafft sie es, dass der Kindsvater sie wirklich heiratet. Also das muss man auch sagen. Und dann immerhin da gelingt schon der Aufstieg in eigentlich so ein gut bürgerliche Schicht.
Der war Ingenieur, glaube ich, ne?
Genau, das ist jetzt nicht total prekär. Und dann aber dieser Aufstieg wirklich in die 1%, die oberste 1% der Gesellschaft mindestens. Sie sitzt da absolut in den obersten Kreisen und könnte sagen, ich habe es geschafft. Ich bin da, wo fast niemand hinkommt und ich bin da hingekommen. Und jetzt kann ich hier mit meinem Stiefsohn, den ich auch total mag, mich schön über französische Literatur des 19. Jahrhunderts unterhalten und ich kann mit ihm in Ausstellungen und Konzerte gehen. Wunderbar, was möchte ich mehr? Aber sie sucht nach mehr. Und wenn wir von der Religion ausschauen, hat sie eigentlich alles so ein bisschen mal angespielt. Sie ist in ein katholisches Internat geschickt worden, wo sie durchaus eher negative Erfahrungen gemacht hat. Sie wird für Quandt protestantisch. Sie hat den Stiefvater, der jüdisch ist. Sie bringen noch die fernöstlichen Religionen hinzu, für die er sie sensibilisiert und mit denen sie da zum ersten Mal in Kontakt kommt. Also da ist ganz viel, was, wenn es eine andere Wendung genommen hätte, auch ein großes Fund hätte sein können an Offenheit, an kultureller Begegnungsfähigkeit. Aber all das reicht irgendwie nicht. Vielleicht, weil es zu flüchtig ist, weil es zu zerbrechlich ist, weil sie wie so ein Chamäleon auch eigentlich ständig das, was sie ist, verändern muss. Sie wechselt so oft den Namen, wie das kaum jemand schafft in dem Alter. Also sie ist Behrendt, dann Friedländer, dann ist sie Quandt, dann ist sie Goebbels. Also und das ist ja nun auch Teil dessen, was wir sind. Welchen Namen tragen wir eigentlich? Und dann ist diese, ich sag es mal vorsichtig, dieses sehr, sehr große Angebot des Nationalsozialismus, der immer auch etwas Messianisches hatte. Natürlich, also damit haben sie ja gespielt. Das ist schon dieses Pseudoreligiöse, was der Faschismus hat, das ist im Nationalsozialismus ja noch mal zugespitzt. Und sie hatte Macht an der Seite von Quandt. Aber ihr geht es um etwas, was größer ist. Und das meine ich mit diesem Religiösen. Da findet sie nirgendwo Halt. Und es ist genau das, was sie dann in diesen absolut fanatischen Glauben hineinsteigern lässt. In diese Pseudoreligion, in dieses fanatische Anhimmeln von Adolf Hitler. Und ich glaube, man darf nicht sagen, dass es sie ganz blind gemacht hat. Das würde sie entlasten. Sie war immer auch wissend, was passiert ist. Sie war sehr, sehr gut informiert. Sie hat oft mit ihrem Ehemann Josef Goebbels telefoniert, also auch später. Sie war keine Frau, die von den Nationalsozialisten irgendwie naiv instrumentalisiert wurde. Sie wusste ganz genau, was die taten, wohin das alles ging. Und sie wusste eigentlich, glaube ich, auch, was ihre Rolle und was auch ihre Macht gewesen wäre. Sie hätte auch aussteigen können. Es gibt 38 den Moment, wo es fast zum Scheitern der Ehe zwischen Josef Goebbels und Magda Goebbels kommt, weil Josef Goebbels es mit einer Affäre übertreibt, mit Lida Barova, einer sehr jungen tschechischen Schauspielerin, in die er sich offensichtlich wirklich verliebt, und er will dann mit ihr, und ach, koste es, was es wolle, er will sogar seinen Job hinschmeißen und dann irgendwie als Botschafter nach Tokio gehen. Und Hitler interveniert. Und das ist ganz klar machtpolitisches Kalkül, denn er weiß, er möchte bald einen Krieg beginnen. Und um diesen Krieg auch in der eigenen Bevölkerung durchzudrücken, braucht er diesen rhetorisch sehr begabten, manipulativen Propagandaminister. Wenn der weg ist, wird er es sehr viel schwieriger haben. Und Magda Goebbels und Josef Goebbels lassen sich auf den Deal ein, es nochmal mit ihrer Ehe zu probieren. Aber wäre Magda Goebbels da ausgestiegen? Ich will nicht sagen, dass der Nationalsozialismus sofort an Schärfe verloren hätte und dass viel Schlimmes nicht passiert wäre, aber manches hätte nicht so gut umgesetzt werden können. Es hätte es alles schon schwieriger gemacht, womit ich wirklich nur betonen will, was für eine Funktion und auch was für eine Täterschaft ihr wirklich zukommt. Und das immer weiter gestützt zu haben bis absolut zum Ende. Und den Brief haben Sie ja schon erwähnt, den sie dann an Harald Quandt schickt, an ihren ältesten Sohn. Es ist ein Moment, wo sich Hitler bereits umgebracht hat, wo sie das goldene Parteiabzeichen bekommt, wo es klar ist, die sind im Führerbunker. Das ganze Land, es ist vorbei. Das ganze Land ist besetzt und zerbombt, und es ist so viel Schlimmes passiert, dass man es ja gar nicht in Worte fassen kann. Und sie weiß, es ist vorbei. Und dieser Suizid, den sie dann kurz darauf mit ihrem Mann begehen wird, der ist absolut feige. Sie möchte sich nicht vor einem Gericht zur Rechenschaft, und nicht nur einem Nürnberger Gericht, von dem man noch nicht weiß, dass es das geben wird, aber einfach vor dem Gericht jedes einzelnen Blickes, der sie treffen wird. Dem möchte sie sich entziehen. Aber es ist noch mehr. Sie schreibt ja wirklich an ihren Sohn, dass er das, wofür sie gekämpft haben, und das ist ja wirklich das, dass sie immer noch glaubt, dass es etwas Gutes war. Für diese Idee soll er weiter gerade stehen. Und in diesem Moment tatsächlich noch, also dass man eine der schlimmsten weiblichen Verbrecherinnen ist, die es sicherlich auch in der Geschichte gab, und dass man dann den Suizid vorzieht, als zur Rechenschaft gezogen werden, das kann ich sozusagen aus der Distanz nachvollziehen. Aber dass man wirklich in diesem Moment immer noch glaubt, das war die richtige Idee, das zeigt schon von einer nicht nur Bösartigkeit, sondern von einem absoluten Fanatismus und Wahnsinn auch, der sich da ja einfach nochmal in absoluter Reinschrift zeigt. Viele haben wahrscheinlich das Bild vor Augen, wie sie, ist nicht ganz klar, ob sie ihre Kinder selbst umbringt oder ob es ein Arzt macht. Und das sind diese beiden Momente. Auf der einen Seite sieht sie das, was in der Welt als lebenswert erscheint, hier gerade untergehen. Und das möchte sie, also, ja, wie soll man sagen? Also sie glaubt in ihrem Fanatismus, dass es für die Kinder besser ist, tot zu sein, als in dieser Welt nach dem Nationalsozialismus zu leben. Auf der anderen Seite aber, sie ist ja absolut in diesem völkischen Denken, was ganz stark über Fortpflanzung und über ich bin das, was meine Kinder sind. Meine Kinder sind das, was meine Enkel sind. Also dieses, das Volk muss weiter sich immer reproduzieren. Und in dieser Ideologie ist sie drin. Und das wird, glaube ich, wirklich erst dann verständlich, wenn man weiß, es gibt einen Sohn, der überlebt hat. Der ist in Kriegsgefangenschaft zu diesem Zeitpunkt. Und sozusagen in ihrer Logik ist es ja so, sie bleibt in gewisser Weise bestehen dadurch. Und ja, also da muss man diese beiden jeweils absolut fanatischen Gedankenpole zusammenbringen. Und all das passiert in diesem Moment und in diesem Brief. Und ja, zeigt das Ende einer Frauengeschichte, wo es sehr früh klar war, dass die irgendwie extrem wird. Aber es stand, glaube ich, noch nicht in den Anfang, Mitte der 20er Jahre fest, dass es abgrundtief böse werden musste. Das, glaube ich, ist eine Entwicklung, und das finde ich auch wichtig, denn wir nehmen uns selbst aus der Verantwortung. Wir sind nicht verantwortlich für Magda Goebbels, aber wir sind verantwortlich für uns selbst und für unser Handeln und dafür, wie die Gesellschaft um uns herum ist. Wenn wir annehmen, dass diese Person böse auf die Welt gekommen sind. Das sind Dinge, die ihnen zugestoßen sind. Das sind Entscheidungen, die sie getroffen haben. Es sind sicherlich Veranlagungen, ganz bestimmt. Das kommt hinzu. Aber es sind alles Schritte, die gegangen wurden und die diese Menschen auch gegangen sind, obwohl sie anders hätten gehen können. Mhm. Und es war, glaube ich, nicht der eine Schritt, der aus einer ehrgeizigen, etwas gelangweilten Mitzwanzigerin, die Magda Quandt hieß und mit einem reichen Mann verheiratet war, zu dem personifizierten Bösen gemacht hat, sondern es waren viele einzelne Entscheidungen und immer wieder die Entscheidung, ja, ich bleib dabei, ja, ich bleib dabei, ich gehe noch einen Schritt weiter, ich gehe noch einen Schritt weiter, ich gehe noch einen Schritt weiter. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir das genau bedenken, denn sonst verstehen wir nicht, wie Gesellschaften abrutschen und wie eben das Zerstörerische in Gesellschaften funktioniert und beginnen kann und sich weitertragen kann.
In dem Roman kulminiert das ja in einem Satz, so habe ich es gelesen, man entkommt, das ist jetzt ein Zitat, man entkommt nicht der Geschichte, die man selbst schreibt, Zitat Ende. Das lassen Sie Ihren Erzähler, Ihren subjektiven Erzähler feststellen, als er die ehemalige Geliebte eben Magda Goebbels ein letztes Mal trifft, auch wenn er das da noch nicht weiß, er ahnt es auf jeden Fall. Ist das so ein Satz, den Sie nur im Roman schreiben konnten? Mich hat nämlich die ganze Zeit umgetrieben und treibt mich jetzt auch während unseres Gesprächs um. Sie bewegen sich ja souverän in vielen Formen des Schreibens. Also Sie schreiben Essays, sind sich immer sehr formbewusst sozusagen. Also unterstelle ich mal, dass Sie sich auch sehr bewusst für die Form des Romans entschieden haben.
Ja, in dem Fall wollte ich unbedingt einen Roman schreiben. Das ist übrigens insofern auch interessant, weil ich erinnere mich an meinen Geburtstag ein Jahr vorher. Da habe ich großtönend verkündet, dass ich nie wieder einen Roman schreiben werde. Meine Lektorin war anwesend. Die war okay. So mittelmäßig begeistert von dieser Aussage. Ich habe auch schon mal gesagt, ich gehe jetzt für immer nach Paris. Nach 3 Monaten war ich wieder in Berlin. Also das muss man bei mir ein bisschen Vorsicht genießen. Aber in dem Moment, als ich wirklich Hans Kesselbach auf Magda Goebbels in meinem Kopf treffen ließ, war mir klar, ich muss einen Roman daraus schreiben. Aber so ein Sachbuch hätte mich da nicht interessiert. Es gibt einige Dinge, die der Roman besser kann als andere Gattungen. Und es gibt andere Dinge, die andere Gattungen besser können. Aber das eine ist, er kann uns sehr, sehr nahe kommen. Das heißt, in dem Moment, in dem ich in der Ich-Perspektive schreibe, indem ich in der Ich-Perspektive von einem Menschen schreibe, der eine Liebe, zumindest sexuelle Beziehung mit Magda Goebbels hat, setze ich dem Leser oder der Leserin aus, dieser Situation ganz nahe zu kommen. Das kann kein Sachbuch so sehr. Und das kann ein Theaterstück auch nicht, es bildet es eher ab. Das heißt, ich mute schon auch etwas zu. Es bringt uns aber weiter. Ich glaube, ein Gedanke, den ich bei dem Ganzen hatte, war, naja, also in gewisser Weise glaube ich, dass für die Menschen, die wie ich Großeltern haben, die in Deutschland gelebt haben in der damaligen Zeit, wir haben sehr früh jemanden geliebt, der auch mal ein Nazi war. Also ich komme nicht aus einer Haupttäterfamilie, ich komme aber auch nicht aus einer Hauptwiderstandsfamilie. Ich komme aus dem, was wahrscheinlich der Durchschnitt der deutschen Familien damals war, in gewisser Weise Mitläufer, die einen mehr, die anderen weniger. Und ich weiß, dass als ich 4, 5 war, ich habe meine Großmutter abgöttisch geliebt. Und natürlich, sie hat kein nationalsozialistisches Gedankengut verbreitet, als ich Kind war. Sie hat immer SPD gewählt und mein Opa fand Willy Brandt ganz toll und so weiter. Also das war schon sozusagen, ich bin da jetzt nicht in so eine alten Nazi-Familie reingewachsen. Aber natürlich weiß ich über meine Großmutter, dass sie als 16-jähriges Mädchen glühend BDM-Mädel war und dass sie das toll fand und dass sie sicherlich, das hat sie nie so erzählt, das hätte sie auch sicherlich auch einfach aus Scham nicht erzählt und wahrscheinlich, ja, hat sie auch diese nationalsozialistische Ideologie getragen und gut gefunden, auf sich bezogen. Und also, wenn wir jetzt Zone of Interest nehmen, wo es um diese Höss-Familie geht, die direkt ihr kleines Idyll an der Mauer des Konzentrationslagers führt und das ist natürlich ein ganz brutales Bild dafür, aber ein sehr treffendes Bild. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen kleiner macht, ist es ja immer noch erschreckend. Und dann trifft es aber wahrscheinlich auch auf meine Großmutter zu, die ich so geliebt habe. Also die hat im heutigen Tschechien gelebt und ihr Vater war Polizeihauptmann oder irgendwas in der Art. Also wenn man, ich glaube, in den 30er, frühen 40er Jahren für die deutschen Polizeihauptmann ist, dann war man sicherlich nicht auf der Seite der Widerstandskämpfer. Also das kann man, glaube ich, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sagen. Und sie ist da zum Tennis gegangen, sie hat Schifferklavier gespielt. Es gibt Fotos von ihr, wo sie einfach ein sorgloses 16-jähriges Mädchen in weißem Tennisdress ist, was in der Nähe der Deportationszüge eine glückliche Jugend hat. Also das nur sozusagen als Hintergrund, warum dann eben auch der Roman als Form für mich wichtig war, dass wir da so nah rankommen. Denn ich glaube, viele sind in gewisser Weise schon mal da nah rangekommen. Und das, wo ich manchmal ein bisschen unruhig werde, so ein mulmiges Gefühl bekomme, ist, wenn das, was jemand wie Sophie Scholl geleistet hat, ist es unglaublich. Also ich habe unglaubliche Hochachtung davor. Und ich finde auch, so jemand sollen wir uns natürlich als Vorbild nehmen, absolut. Aber wenn wir uns zu schnell damit identifizieren, dann nehmen wir uns das nicht mehr als Vorbild, sondern wir glauben etwas naiv, wir hätten genauso gehandelt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich würde es mir wünschen. Das dürfen wir auch. Wir dürfen wünschen, wir hätten so gehandelt. Aber also, dass so viele Menschen diesen Mut aufgebracht hätten, ja, es wäre ein ganz tolles Bild davon, wie Gesellschaft sein könnte, aber dann wäre die Geschichte ja doch anders verlaufen. Und ich glaube nicht, dass die Menschen heute sozusagen bessere Menschen sind als damals, sondern wir haben vielleicht das Glück, wir haben sicherlich auch aus Geschichte, ob man aus Geschichte lernen kann oder nicht, können wir noch mal eine Stunde drüber reden, aber ich glaube, manches haben wir schon gelernt, manches verlernen wir leider gerade wieder. Aber deswegen habe ich mir genau diesen wirklich hochgradig belasteten Charakter gewählt, um es in die Mitte des Romans zu setzen. Auch wenn ich sicherlich Romane über Heldinnen der damaligen Zeit sind auch wichtig. Aber ich glaube, dass wir momentan zu leichtfertig damit umgehen und zu sehr glauben, können wir uns ja auch zurücklehnen. Aber wenn wir alle Sophie Scholl sind, dann kann ja nichts schiefgehen. Da habe ich doch meine Fragezeichen.
Naja, zumal die gerade auch von anderer Seite sozusagen vereinnahmt wird, ja, die Erinnerung daran. Und
absolut.
Das ist durchaus ja auch was wahnsinnig Schockierendes, das hören zu müssen und lesen zu müssen. Wie viel Zeit haben Sie denn damit verbracht, so das richtige Mischungsverhältnis zu finden, also zwischen Archivmaterial und Fiktion, zwischen Zeitzeugenschaft und Wahrheit, ist jetzt ein großes Wort, zwischen biografischem und historischem. Wie wichtig ist denn diese Mischung zu finden und gleichzeitig ja auch ein Kind seiner eigenen Zeit zu sein und gerade diese Diskussion, die wir im Moment führen, man kann ja nicht seiner Zeit entweichen.
Ja, natürlich. Also für mich war es wichtig, die Historie erstmal greifen zu können. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich schon einige Romane in dieser Zeit angesiedelt habe. Das heißt, ich habe jetzt nicht so bei Null oder bei Geschichtsunterricht 12. Klasse eingesetzt, sondern ich habe mich schon immer viel damit beschäftigt, was ja eben auch bedeutet, Romane über diese Zeit zu lesen, Zeitzeugenromane, Romane, die in der damaligen Zeit geschrieben wurden. Zum Beispiel Isherwood, Goodbye Berlin war für mich ein wichtiger Roman.
Was später auch verfilmt wurde oder Teile davon als Kabarett.
Genau, genau, toller Film. Ich hatte auch eine ganz tolle Hilfe im Surkamp Verlag. Die ist bei allem nochmal durchgegangen und hat geguckt und hat dann wirklich, ich habe da dann immer am Rand geschrieben, hier bitte nochmal überprüfen, ob das so stimmt. Die hat aber wirklich alles, Sachen, wo ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass man es überprüfen kann, aber da hat sie auch teilweise, zum Beispiel der Vater des Protagonisten ist an einer Stelle ein Toastbrot und sie schrieb rein, ja, Toastbrot ist erst ab den 50er Jahren in Deutschland gängig, das ist hier aber jetzt in den 30er Jahren. Ah ja, bin ich gar nicht drauf gekommen, aber nee. Muss. Und ich glaube, wenn man da gründlich ist, dann kann man auch in einigen Punkten abweichen. Also es ist dann vielleicht schwierig, wenn man den Beginn des Zweiten Weltkriegs irgendwie um ein Jahr verschiebt, dann ist das halt gleich eine Ansage, die einen ganzen Roman strukturiert. Also das ist dann sozusagen eine deutliche Fiktion. Man muss halt wissen, was man tut. Es ist immer was anderes, ob ich weiß, wie die Fakten sind und dann davon abweiche oder ob es mir unterläuft. Und wie gesagt, ich glaube, das mit dem Toastbrot hätte jetzt für das, was ich erzähle, in der Enddeutung des Romans wäre es nicht total ausschlaggebend gewesen.
Aber es ist eine Frage von Haltung.
Es ist auch, das ist eine Frage von Gründlichkeit.
Ja.
Und ich glaube, was auch schwierig ist, wenn man sich dann von den Fakten so sehr einzäumen lässt, dass man gar nicht mehr richtig sich bewegen kann. Dann wird es so ein starrer, historischer Roman, der seinen Figuren gar nicht mehr zutraut, selbst zu laufen. Man hat die Zeit gegriffen und natürlich, und das ist immer klar, ich werde immer über die Zeit aus meiner Zeit erzählen. Ich werde nie eine Zeitzeugin sein, die die 30er Jahre als Frau, die in den 30er Jahren gelebt hat, schreibt. Sondern ich werde immer eine Frau sein, die 1982 geboren ist, die immer mit einer historischen Distanz drauf guckt. Und das ist klar und das schreibt sich natürlich auch ein, auch wenn ich aus der Ich-Perspektive eines Mannes erzähle, der 1908 geboren ist. Aber ich glaube, da darf man dann auch den Figuren, muss man auch diesen Figuren diesen Freiraum geben, sie laufen zu lassen, wie mit Kindern. Man muss schon aufpassen, dass sie nicht hinfallen oder irgendwie vom Geländer runterfallen. Aber wenn man die immer so krampfhaft festhält, dann lernen die ja nie, sich irgendwie frei und spielerisch zu entwickeln. Und da darf man dann genug Zutrauen haben in die Figuren eines Romans, dass die ihren Weg gehen werden.
Die Publizistin und Autorin Nora Bossong im SR2 Kulturgespräch mit Barbara Renno. Reichskanzlerplatz heißt das aktuelle Buch von Nora Bossong. Erschienen ist es im Surkamp Verlag.